Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Markus X. Winnetou 1 von Karl May. Kapitel 6, Teil 1.
Sechstes Kapitel. Sams Befreiung. Es lässt sich denken, welch großen Schmerz Winnetou über den Verlust seines Vaters und seiner Schwester empfand. Während des Begräbnisses durfte er demselben noch Ausdruck geben, dann aber musste er ihn streng in seinem Inneren verschließen. Dies wurde ihm einerseits durch die indianische Sitte und andererseits durch die Notwendigkeit geboten, seine ganze Aufmerksamkeit auf die erwartete Ankunft der Kiowas zu richten. Er war jetzt nicht mehr der durch den herben Verlust fast niedergeschmetterte Sohn und Bruder, sondern der Anführer seiner Kriegerschar, mit welcher er den Angriff der Feinde abzuweisen hatte und den Mörder Santa fangen wollte. Er schien mit dem Plane dazu schon fertig zu sein, denn gleich nach dem Begräbnisse befahl er den Apachen, sich zum Aufbruche bereit zu machen und darum die Pferde, welche sich unten im Tale befanden, heraufzuholen. »Warum erteilt mein Bruder diese Weisung?« fragte ich ihn. »Das Terrain ist so schwierig, dass es sehr viel Mühe machen wird, die Tiere hierher zu bringen.« »Das weiß ich«, antwortete er, »aber es muss dennoch geschehen, weil ich die Kiowas dadurch überlisten will. Sie haben sich des Mörders angenommen und werden alle sterben müssen. Alle!« Sein Gesicht hatte bei diesen Worten einen drohenden, entschlossenen Ausdruck. Wenn er seinen Vorsatz zur Ausführung brachte, waren die Kiowas verloren. Ich hegte mildere Gesinnungen als er. Sie waren allerdings unsere Feinde, trugen aber doch nicht die Schuld an dem Tode Inchuchunas und seiner Tochter. Durfte ich es wagen, ihn anders zu stimmen? Vielleicht lud ich dadurch seinen Zorn auf mich, aber die Gelegenheit zu einer solchen Bitte war günstig, weil wir uns ganz allein auf der Lichtung befanden. Die Apachen hatten seinen Befehl sofort befolgt und sich entfernt, und Stone und Parker waren mit ihm gegangen. Es hörte es also niemand, wenn er mir in der Erzürnung eine Antwort gab, welche mich in Gegenwart anderer hätte beleidigen müssen. Ich sprach ihm also die soeben erwähnte Ansicht aus, und zu meiner Überraschung trat die Wirkung nicht ein, welche ich befürchtet hatte. Er sah mich zwar mit großen, finsteren Augen an, antwortete aber in ruhigem Tone. »Das muss ich freilich von meinem Bruder erwarten. Er hält es nicht für eine Schwachheit, dem Feinde auszuweichen.« »So habe ich es nicht gemeint. Von einem Ausweichen kann keine Rede sein. Ich habe sogar schon daran gedacht, wie wir sie alle festnehmen werden. Aber sie sind nicht an dem schuld, was hier geschehen ist, und es wäre ungerecht, sie die Strafe dafür mittragen zu lassen.« »Sie haben sich des Mörders angenommen und kommen hierher, um uns zu überfallen. Ist das nicht Grund genug für uns, sie ohne Schonung zu behandeln?« »Nein, es ist kein Grund. Wenigstens für mich nicht. Es tut mir leid zu hören, dass mein Bruder Winnetou in den Fehler fallen will, welcher die Ursache zum Untergange aller roten Nationen ist.«
»Welchen Fehler meint Old Shatterhand?«
»Den, dass die Innsmen sich gegenseitig zerfleischen, anstatt einander gegen den allgemeinen Feind beizustehen. Erlaube mir, recht aufrichtig zu dir zu reden. Wer meinst du wohl, wer im Allgemeinen listiger und klüger ist? Der rote Mann oder das Bleichgesicht?«
»Das Bleichgesicht!«
»Ich sage dies, weil es die Wahrheit ist. Die Weißen haben mehr Kenntnisse und Geschicklichkeiten als wir, sie sind uns fast in allem überlegen.«
»Das ist richtig. Wir sind euch überlegen. Du aber bist kein gewöhnlicher Indianer. Der große Geist hat dir Gaben verliehen, welche auch unter den Weißen nur selten einer besitzt, und darum möchte ich haben, dass du anders denkst als ein gewöhnlicher roter Mann. Dein Verstand ist scharf und dein Blick reicht weit, viel, viel weiter als das körperliche und geistige Auge eines gewöhnlichen Kriegers. Wie oft ist der Tomahawk des Kampfes unter euch ausgegraben? Du musst einsehen, dass dies ein fortgesetzter, grässlicher Selbstmord ist, den der rote Mann an sich selbst begeht, und wer in derselben Weise handelt, nimmt an diesem Selbstmorde teil. in Chuchuna und Shochi sind getötet worden. Nicht von Roten, sondern von weißen Männern. Einer der Mörder hat sich zu den Kiowas geflüchtet und sie beredet, euch zu überfallen. Das ist wohl Grund, sie hier zu erwarten und mit ihnen zu kämpfen. Rechtfertigt es aber nicht, sie wie gefangene, tolle Hunde niederzuschießen. Sie sind rote Brüder von dir. Bedenke das wohl. In dieser Weise fuhr ich noch einige Zeit fort. Er hörte mir ruhig zu, reichte mir, als ich das letzte Wort gesprochen hatte, die Hand und sagte, »Old Shatterhand ist ein wirklicher, aufrichtiger Freund aller roten Männer. Und er hat recht, wenn er vom Selbstmorde spricht. Ich werde tun, was er wünscht. Ich will die Kiowas gefangen nehmen, sie dann aber wieder freigeben und nur den Mörder festhalten.« »Gefangen nehmen? Das wird schwer halten, denn sie werden in Überzahl kommen. Oder solltest du denselben Gedanken haben wie ich?« »Welchen?« »Die Kiowas an einen Ort zu locken, wo sie sich nicht wehren können.« »Ja, das ist mein Plan.« »Der meinige auch. Du kennst die hiesige Gegend, und ich wollte dich fragen, ob es hier wohl einen solchen Ort gibt.«
»Es gibt einen, und er liegt gar nicht weit von hier, nämlich eine enge Felsenschlucht, welche einem schmalen Kantildon gleicht. Da hinein will ich die Feinde locken.«
»Hoffst du, dass es dir gelingt?«
»Ja. Wenn sie sich in dieser Schlucht befinden, welche zu beiden Seiten nicht erstiegen werden kann, werden wir sie von vorn und auch von hinten angreifen, und sie müssen sich ergeben, wenn sie sich nicht wehrlos niederschießen lassen wollen. Wir werden ihnen das Leben schenken und damit zufrieden sein, dass ich Santa in meine Hand bekomme.«
»Ich danke dir, mein Bruder Winnetou, hat für ein gutes Wort ein offenes Herz. Vielleicht denkt er in einem anderen Angelegenheit ebenso milde.«
»Was meint mein Bruder Old Shatterhand?«
»Du wolltest allen Weißen Rache schwören, und ich bat dich, dies nicht gleich zu tun, sondern bis nach dem Begräbnisse zu warten. Darf ich erfahren, was du nun beschlossen hast?«
Er blickte eine kurze Zeit zur Erde nieder, richtete dann seine Augen hell auf mich, deutete auf die Hütte, in welcher die Leichen gelegen hatten, und antwortete.
»Ich habe die vergangene Nacht dort bei den Toten zugebracht und im Kampfe mit mir selbst gelegen. Die Rache gab mir einen großen, kühnen Gedanken ein. Ich wollte die Krieger aller roten Nationen zusammenführen und mit ihnen gegen die Bleichgesichter ziehen. Ich wäre besiegt worden, aber in dem Kampfe gegen mich selbst heute in der Nacht bin ich Sieger geblieben.«
»So hast du diesen großen, kühnen Gedanken fallen lassen?«
»Ja, ich habe drei Personen, welche ich liebe, befragt, zwei Tote und einen Lebenden. Sie rieten mir, diesen Plan fallen zu lassen, und ich beschloss, ihrem Rate zu folgen.«
Ich sprach eine Frage aus, nicht durch Worte, sondern durch den Blick, welchen ich auf ihn richtete. Da fuhr er fort.
»Mein Bruder weiß nicht, von welchen Personen ich spreche?«
»Ich meine Klekipetra, Schnochi und dich.«
»Euch drei habe ich in Gedanken befragt und eine dreifache, aber gleichlautende Antwort erhalten.«
»Ja, wenn beide noch lebten und du sie fragen könntest, sie würden dir ganz gewiss dasselbe sagen, was ich dir rate. Der Plan, den du hegtest, war groß, und du wärst der Mann dazu gewesen, ihn auszuführen. Doch mein Bruder mag bescheidener von mir denken und sprechen.« Unterbrach er mich.
»Sollte es wirklich einen roten Häuptling gelingen, die Krieger aller Stämme unter sich zu vereinigen, so könnte es doch nicht so schnell geschehen, wie ich es wünschte, sondern es würde ein langes, mühevolles Menschenleben bedürfen, um an dieses Ziel zu gelangen. Und es wäre dann am Schlusse dieses Lebens zu spät, den Kampf zu beginnen. Einer allein, und wäre ein noch so großer und berühmter roter Mann, kann diese Aufgabe nicht lösen. Und nach seinem Tode würde der würdige Nachfolger fehlen, der imstande wäre, das Werk fortzusetzen und zu Ende zu führen.
Freut mich, dass mein Bruder Winnetou zu dieser Ansicht gekommen ist. Sie ist die richtige. Einer reicht nicht aus, und ein Nachfolger würde sich schwerlich finden. Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, so würde der Kampf der Roten gegen die Weißen für euch unglücklich enden.«
»Ich weiß es. Er würde unseren Untergang nur beschleunigen. Und wenn wir aus allen Kämpfen als Sieger hervorgingen, so sind der Bleichgesichter so viele, dass sie immer neue Scharen gegen uns senden könnten. während es uns unmöglich wäre, unsere Verluste zu ersetzen. Die Siege würden uns zwar langsamer, aber doch grad auch so aufreiben, als wenn wir geschlagen würden. Das habe ich mir gesagt, als ich während der Nacht bei meinen Toten saß und den Entschluss gefasst, auf die Ausführung meines Planes zu verzichten. Ich wollte mich damit begnügen, den Mörder zu fangen und mich an denen zu rächen, welche ihm Hilfe geleistet haben und nun mit ihm kommen, uns zu überfallen. Aber auch dies hat mir mein Bruder Old Shatterhand ausgeredet, und so soll meine Rache denn nun darin bestehen, dass ich Santa festnehme und ihn bestrafe. Die Kiowas lassen wir laufen.
Diese deine Worte machen mich stolz auf die Freundschaft, welche uns verbündet. Ich werde sie dir nie vergessen. Wir beide sind, obgleich wir es nicht mit Sicherheit behaupten können, doch überzeugt, dass die Kiowas kommen werden. Es handelt sich nun darum, den Zeitpunkt ihrer Ankunft zu erfahren.
Der Tag ihrer Ankunft hier ist heute, behauptete er in einem so sicheren Tone, als ob es sich um eine vollständig festgelegte Tatsache handelt.
Wie ist es dir möglich, dies so bestimmt zu sagen?
Ich schließe es aus dem, was du mir von eurem letzten Ritte erzählt hast. Die Kiowas sind scheinbar nach ihrem Dorfe gezogen, um euch hinter sich herzulocken, wollen aber eigentlich hierher. Sie haben also einen Umweg gemacht, sonst hätten sie schon gestern eintreffen können. Sie haben auch noch andere Abhaltungen gehabt, wodurch ihre Ankunft verzögert worden ist.
Andere Abhaltungen? Welche?
Wegen Sam Hawkins. Den bringen sie natürlich nicht mit hierher, sondern sie haben ihn heim zu den Ihrigen geschickt. Dazu musste ein passender Ort und der geeignete Zeitpunkt abgewartet werden. Vielleicht auch eine Gelegenheit, welche sich zufällig bot. Ebenso war es nötig, einen Boten abzusenden, welcher eure Ankunft zu melden hatte.
Ah, du meinst, dass die Krieger des Dorfes uns entgegenreiten sollten?
Ja, die Krieger, mit denen ihr es dort am ausgetrockneten Flusse zu tun hattet, haben euch hinter sich herziehen wollen, hatten aber, weil sie beabsichtigen, hierher zu reiten, nicht die nötige Zeit, dann mit euch anzubinden. Sie haben also jedenfalls einen oder einige Boten an die Ihrigen abgeschickt, damit man euch vom Dorfe aus entgegenziehe. Diesen Boten ist Sam Hawkins mitgegeben worden. Dann, nachdem dies geschehen ist, sind die Kiowas von ihrer Richtung abgewichen und haben den Weg nach dem Nugget-Ziel eingeschlagen. Diese Schwenkung durfte die aber nicht entdecken. Darum musste sie an einer Stelle vor sich gehen, an welcher keine Spuren zurückbleiben konnten. Dergleichen Stellen sind selten. Sie liegen meist nicht am Wege und müssen extra aufgesucht werden. Auch das ergibt einen Zeitverlust. Darum konnten die Kiowas unmöglich schon gestern hier sein. Sie sind auch bis jetzt noch nicht angekommen, werden aber ganz gewiss heute noch eintreffen.
Woher weißt du, dass sie jetzt noch nicht da sind?
Er deutete nach der nächsten Bergkuppe. Der Wald, welcher sie bedeckte, wurde von einem sehr hohen Baume überragt. Dort war der höchste Punkt der Nuggetberge. Und wer auf dem Baume saß und ein scharfes Auge hatte, der konnte rundum die angrenzende Prärie überblicken.
»Mein Bruder weiß nicht«, antwortete er, »dass ich einen Krieger dort hinaufgeschickt habe, welcher aufpassen soll und die Ankunft der Kiowas bemerken wird, denn er besitzt die Augen eines Falken. Sobald er sie kommen sieht, steigt er herab, um es mir zu melden.«
»Das ist gut. Die Meldung ist noch nicht erfolgt, also sind sie noch nicht da. Und du meinst aber, dass sie ganz bestimmt heute noch kommen?«
»Ja, denn länger dürfen sie nicht zögern, wenn sie uns antreffen wollen.«
»Sie hatten aber nicht die Absicht, bis zum Nugget-Ziel vorzugehen, sondern sie wollten dir in der Nähe desselben einen Hinterhalt legen, um euch auf eurer Heimkehr zu überfallen.«
»Dies wäre ihnen vielleicht gelungen, wenn du sie nicht belauscht hättest. Nun, ich es aber weiß, wird aus dem Hinterhalt nichts, sondern ich locke sie hierher. Die Heimkehr hätte mich nach Süden geführt, und in diese Richtung hätten sie sich also lagern müssen. Nun tue ich aber, als ob ich nordwärts gegangen sei, und locke sie hinter mir her.«
»Ob sie dir folgen werden?«
»Gewiss! Sie müssen auf alle Fälle einen Späher senden, um zu erfahren, ob wir überhaupt noch da sind.
Diesem Kundschafter tun wir natürlich nichts, sondern lassen ihn unbelästigt zu ihnen zurückkehren. Seinetwegen habe ich den Befehl gegeben, die Pferde hier herauszubringen. Das sind über 30 Tiere. Er muss trotz des harten Bodens und trotz des Steingerölls ihre Spuren unbedingt sehen und wird ihnen folgen. Wir suchen von hier aus die Schlucht auf, welche die Falle sein soll, in der wir sie fangen wollen. Dorthin wird er uns nicht nachgehen, sondern er wird unserer Fährte nur eine kurze Strecke folgen, um sich zu überzeugen, dass wir wirklich fort sind, und dann schnell wieder umkehren, um den Seinen zu melden, dass wir nicht südwärts, sondern nach Norden davon geritten sind. Stimmt mein Bruder mir dabei?
Ja, sie werden dadurch gezwungen, auf den beabsichtigten Hinterhalt zu verzichten. Und es lässt sich beinahe mit Sicherheit erwarten, dass sie dann hierher kommen und uns von hier aus nachreiten.
Das werden sie, ich bin überzeugt davon. Santa, den ich haben muss, wird noch heute in meinen Händen sein.
Was wirst du mit ihm machen?
Ich bitte meinen Bruder, mich nicht danach zu fragen. Er wird sterben. Das ist genug.
Wo? Hier?
Oder transportierst du ihn nach dem Pueblo?
Das ist noch unbestimmt.
Hoffentlich ist er nicht so ein Feigling wie Rattler, dem wir den schnellen Tod einer hündischen Memme gewähren mussten. Horch! Ich höre den Hufschlag unserer Pferde. Wir werden diesen Ort verlassen und ihn dann mit unseren Gefangenen wieder aufsuchen.
Die Pferde wurden gebracht, das meinige und die Mary Sams waren auch mit dabei. Aufsteigen konnten wir nicht, dazu war der Weg nicht bequem genug. Es musste ein jeder sein Tier am Zügel führen. Winnetou ging voran. Er brachte uns nordwärts von der Blöße weg in den Wald hinein, welcher in einer ziemlich steilen Senkung niederfiel. Unten gab es einen offenen Wiesenplan. Wir bestiegen die Pferde und ritten über denselben hinüber nach einer Bergwand, welche wie eine hohe, senkrechte Felsmauer vor uns lag. Sie war durch eine schmale Schlucht gespalten. Winnetou deutete auf dieselbe und sagte:
Das ist die Falle, von welcher ich sprach. Wir reiten jetzt hindurch.
Der Ausdruck Falle passte sehr gut auf den engen Durchgang, den wir nun passierten. Die Wände desselben stiegen zu beiden Seiten fast lotrecht himmelan, und es gab keine Stelle, an welcher sie erklimmt werden konnte. Wenn die Kiowas so dumm waren, hier hereinzureiten, und wir besetzten die beiden Eingänge dieser Schlucht, so wäre es Wahnsinn von ihnen gewesen, sich zur Gegenwehr zu setzen. Der Weg führte nicht in gerade Richtung, sondern er wand sich bald nach rechts, bald nach links, und es währte wohl eine Viertelstunde, bis wir den Ausgang erreichten. Dort blieben wir halten und stiegen ab. Kaum war dies geschehen, so sahen wir den Apachen kommen, welcher von dem Baume auf der Bergkuppe aus nach den Kiowas ausgelugt hatte.
»Sie sind gekommen«, meldete er. »Ich wollte sie zählen, konnte dies aber nicht, weil sie nicht einzeln ritten und sehr entfernt waren.« »Haben Sie die Richtung nach dem Tale genommen?« erkundigte sich Winnetou. »Nein, sie hielten draußen auf der Prärie an, wo sie sich zwischen Büschen gelagert haben. Aber dann trennte sich ein einzelner Krieger von ihnen. Er war zu Fuße, und ich sah ihn nach dem Tale gehen.« »Das ist der Speer. Wir haben gerade noch Zeit, die Falle zu öffnen und sie dann zu schließen. Mein Bruder Shatterhand, Mark Stone, Parker und 12 meiner Krieger mit sich nehmen und hier links um den Berg gehen. Sobald er eine sehr starke, hohe Birke erblickt, dringt er in den Wald ein, welcher langsam empor und jenseits wieder niedersteigt. Kommt mein Bruder drüben an, so befindet er sich in der Verlängerung des Tales, von welchem aus wir nach Nagetzil emporgestiegen sind. Geht er dieses Tal hinab, so erreicht er bald die Stelle, an welcher wir unsere Pferde zurückließen. Der fernere Weg ist ihm bekannt. Er darf aber nicht im offenen Tale gehen, sondern muss an der Stelle desselben im Walde verborgen bleiben. Old Shatterhand steckt also hüben im Walde, wo jenseits drüben unsere Schlucht nach oben führt. Er wird den feindlichen Speer bemerken, ihm aber nicht hinderlich sein. Dann wird er die Feinde kommen sehen und sie in die Schlucht eindringen lassen.
Das ist also dein Plan. hörte ich seine Rede fort. Du bleibst hier, um den Ausgang der Falle besetzt zu halten, und ich kehre auf dem Umwege, den du mir jetzt beschrieben hast, nach dem Fuße des Nagetzils zurück, um die Feinde zu erwarten und ihnen heimlich zu folgen, bis sie hier in die Falle eingedrungen sind.
Ja, so meine ich es. Wenn mein Bruder Old Shatterhand keinen Fehler begeht, so wird uns der Fang ganz gewiss gelingen.
Ich werde so vorsichtig wie möglich sein. Hat Winnetou mir noch weitere Winke zu erteilen?
Nein, ich überlasse alles weitere dir.
Wer verhandelt mit den Kiowas, wenn es uns gelungen ist, sie einzuschließen?
Ich. Old Shatterhand hat nichts zu tun, als sie nicht aus der Felsenschucht zu lassen, wenn sie mich und meine Krieger bemerken und dann umkehren wollen. Also sputet euch. Der Nachmittag ist fast vorüber und die Kiowas werden nicht bis morgen warten, uns zu folgen, sondern dies noch heute, bevor es dunkel wird, tun wollen.
Die Sonne hatte ihren Tagesbogen allerdings schon fast vollendet und der Abend war nicht viel über eine Stunde zu erwarten. Ich machte mich also mit Dick, Will und den mir zugeteilten Apachen auf den Weg, zu Fuße, wie sich ganz von selbst versteht. Nach einer kleinen Viertelstunde sahen wir die Birke stehen und drangen in den Wald ein. Wir fanden die Gegend genauso, wie Winnetou sie beschrieben hatte, und erreichten jenseits unser Tal und in demselben die Stelle, wo unsere Pferde geweidet hatten. Uns gegenüber öffnete sich die Seitenschlucht, welche hinauf nach der Lichtung und den beiden Gräbern führte. Da, wo wir uns unter den Bäumen niedersetzten, konnten wir die Kiowas kommen sehen, wenn sie überhaupt kamen, hatten aber nicht zu befürchten, von ihnen bemerkt zu werden, denn es war ja anzunehmen, dass sie nicht herüber nach unserer Seite kommen, sondern drüben der Seitenschlucht folgen würden. Die Apachen verhielten sich schweigsam. Stone und Parker sprachen leise miteinander. Wie ich hörte, waren sie überzeugt, dass die Kiowas und mit ihnen Santa in unsere Hände fallen würden. Ich war dieser Sache nicht so sicher wie sie. Sie hatten nun höchstens noch 20 Minuten Tag und die Kiowas kamen noch nicht. Ich glaubte also, dass erst der nächste Morgen die Entscheidung bringen werde, zumal von dem Späher, den die Feinde nach dem Tale geschickt hatten, auch nichts zu sehen war. Bei uns unter den Bäumen wurde es schon dunkel. Das Flüstern zwischen Parker und Stone hatte aufgehört. Ein Luftzug strich über die Wipfel und verursachte jenes monotone Rauschen, welches eigentlich kein Rauschen, sondern besser ein ununterbrochener, leise und tief klingender Hauch zu nennen ist, von welchem man jedes andere, noch so unbedeutende Geräusch leicht zu unterscheiden vermag. So auch jetzt. Es war mir, als ob etwas hinter mir auf dem weichen Waldboden hinstreifte. Ich horchte schärfer. Ja, es bewegte sich etwas. Was war es? Ein vierfüßiges Tier hätte sich nicht so nahe zu uns herangewagt. Ein Reptil? Nein, auch nicht. Ich drehte mich schnell um und legte mich nieder, um von unten herauf besser sehen zu können. Dies geschah noch zur rechten Zeit, um mich einen dunklen Gegenstand bemerken zu lassen, welcher wohl hinter mir gelegen hatte und nun zwischen den Bäumen fortschlüpfte. Ich sprang auf und eilte ihm nach. Wie einen dunklen Schlag, im helleren Halbschatten, sah ich ihn vor mir und griff zu, wobei ich ein Stück Zeug in die Hand bekam.
»Away!«
rief eine erschrockene Stimme, und das Zeug wurde mir aus der Hand gerissen. Der Schatten war nicht mehr zu sehen, und ich blieb stehen und horchte, um ihn wenigstens zu hören, aber meine Gefährten hatten meine schnellen Bewegungen bemerkt und den Ausruf vernommen. Sie sprangen auf und fragten mich, was es gebe.
»Still, seid still!«
antwortete ich und lauschte von Neuem. Es war nichts zu hören. Es war ein Mensch gewesen, welcher uns belauscht hatte, und zwar ein Weißer, wie der englische Ausruf bewies, vielleicht gar Santa selbst, weil sich außer diesem kein anderes Bleichgesicht bei den Kiowas befand. Ich musste ihm unbedingt nach, trotz der Dunkelheit nach. »Setzt euch wieder und wartet, bis ich zurückkehre«, gebot ich meinen Leuten und rannte fort. Welche Richtung ich einzuschlagen hatte, darüber gab es keinen Zweifel, natürlich hinaus nach der Prärie, wo sich die Kiowas befinden. Der Lauscher ging zu ihnen. nirgendwo anders hin. Es galt, seine Flucht zu verlangsamen. Wollte ich dies erreichen, so musste ich ihn ängstlich machen. Ich rief ihm also zu, »Halt! Bleib stehen, sonst schieße ich!« Und einige Sekunden später gab ich zur Bekräftigung dieser Drohung zwei Revolverschüsse ab. Dies war kein Fehler, weil unsere Anwesenheit nun doch einmal verraten war. Jetzt konnte ich annehmen, dass der Flüchtling aus Angst vor mir tiefer in den Wald eindringen werde, wo sich seine Flucht verzögern musste, weil es dort nun völlig dunkel war. Ich hingegen, der ihm zuvorkommen wollte, sprang nach dem Waldesrande, wo ich noch sehen konnte, und eilte an demselben hin. Ich wollte in dieser Weise das ganze Tal hinab, bis es auf die Prärie mündete, um mich dort verstecken. Wenn der Mann dann kam, musste er an mir vorüber, und ich konnte ihn fassen. Dieser Plan war wohl ganz gut, konnte aber nicht zur Ausführung kommen, denn eben als ich einer Krümmung des Tales folgen wollte und um eine vorstehende Buschgruppe bog, sah ich Menschen und Pferde vor mir und konnte es kaum ermöglichen, mich noch rechtzeitig wieder nach rückwärts zu werfen und unter die Bäume zu schlüpfen. Die Kiowas hatten hier hinter den Büschen ihr Lager aufgeschlagen, warum das war, gar nicht schwer zu erraten. Erst hatten sie draußen auf der Prärie Halt gemacht und einen Kundschafter ausgesandt. Dieser hatte gar keine schwierige Arbeit zu verrichten, wie ich bald erfuhr. Santa war nämlich, weil er die Örtlichkeit schon kannte, den Indianern weit vorausgeritten, um die Gegend nach uns zu durchspähen und ihnen gleich bei ihrer Ankunft Nachricht zu geben. Er war aber, als sie kamen, noch nicht wieder da. Und so schickten sie einen roten Späher aus, welcher nur seiner Spur zu folgen brauchte und keine Gefahr zu fürchten hatte, weil im Falle einer solchen Santa jedenfalls zurückgekehrt wäre, um die Indianer zu warnen. Der Kundschafter schritt also in das Tal hinein, soweit es ihm gut dünkte, fand keinen Feind und ging wieder zurück, um dies zu melden. Da das Tal für die Nacht einen besseren Aufenthalt bot als die freie Prärie, so entschlossen sich die Kiowas, diese letztere zu verlassen und das erstere aufzusuchen. Santa konnte sie nicht umgehen, sondern er musste sie finden, sobald er vorüberkam, obgleich sie aus Vorsicht kein Feuer brennen durften. Nun war es gewiss, dass wir sie heute nicht in unsere Hände bekommen konnten. Wahrscheinlich auch morgen nicht, wenn Santa so klug gewesen war, unseren Plan zu erraten. Was war zu tun? Sollte ich an meinen Posten zurückkehren und auf demselben warten, ob die Kiowas morgen früh doch in die Falle gehen würden? Oder sollte ich Winnetou aufsuchen, ihm meine Entdeckung mitteilen und ihn um andere Verhaltungsmaßregeln bitten? Es gab noch ein drittes, was ich tun konnte, aber dies war gefährlich für mich, nämlich hierbleiben. Es war jedenfalls von großem Werte für uns zu erfahren, was die Roten beschließen würden, nachdem sie von Santa über das, was er gesehen hatte, unterrichtet worden waren. Wenn ich sie belauschen konnte, aber ich riskierte viel, sehr viel, sogar alles dabei. Santa sagte jedenfalls, dass ich hinter ihm her sei, und das konnte, ja, es musste beinahe zu meiner Entdeckung führen. Dennoch beschloss ich, es zu wagen, falls nur irgendeine Möglichkeit des Gelingens abzusehen sei. Sie brannten kein Feuer, um nicht bemerkt zu werden. Dieser Umstand, der sie schützte, musste auch mir Schutz gewähren. Unter den Bäumen lagen hohe Steinblöcke, mit Moos bewachsen und von Farnkräutern umgeben. Vielleicht konnte ich mich hinter einen solchen verbergen. Die Mehrzahl der Roten war noch mit den Pferden beschäftigt, welche angepflockt wurden, damit sie sich nicht entfernen und das Lager verraten könnten. Die übrigen hatten sich am Waldesrand niedergesetzt oder gelegt. An einer Stelle desselben ertönte eine halblaute, befehlende Stimme, dort stand also der Anführer. Ich durfte vermuten, dass er diesen Punkt auch später beibehalten werde. Dorthin musste ich, wenn es nur halbwegs möglich war. Auf dem Boden liegend, schob ich mich in dieser Richtung fort. Nach Deckung brauchte ich nicht sehr zu suchen, denn es war rundum dunkel und die Roten befanden sich meist jenseits der Stelle, welche ich erreichen wollte. Entdeckt konnte ich jetzt nur in dem Falle werden, dass einer mir in den Weg kam und über mich stolperte. Glücklicherweise geschah dies nicht und ich gelangte glücklich an mein Ziel. Da lagen zwei Felsblöcke nebeneinander, der eine lang und hoch, der andere niedriger, Da oben suchte man gewiß keinen Horcher. Ich stieg von dem Niedrigen auf den Hohen und streckte mich auf demselben lang aus. Ich lag über 2 Meter hoch in ziemlicher Sicherheit, denn es war wohl kein Grund vorhanden, welcher einen Roten veranlassen konnte, mir nachzusteigen. Die bis jetzt mit ihren Pferden beschäftigten Indianer kamen nun auch herbei und setzten oder legten sich nieder. Da, wo ich den Anführer vermutete, wurden einige halblaute Befehle gegeben, welche ich nicht verstand, weil mir die Sprache der Kiowas fremd war. Hierauf entfernten sich einige Rote. Sie waren jedenfalls die Wachen, welche aufgestellt wurden. Ich bemerkte, dass sie nur die Talseite des Lagers, nicht aber auch den Wald besetzten, und dies war ein glücklicher Umstand für mich, weil ich mich später entfernen konnte, ohne befürchten zu müssen, auf Vorposten zu stoßen. Die Lagernden sprachen miteinander, zwar in gedämpftem Tone, doch immerhin so, dass ich jedes Wort hören konnte. Leider aber verstand ich es nicht. Wie vorteilhaft wäre es gewesen, wenn ich hätte erfahren können, was sie sagten. Wie oft muss ich erzählen, dass ich während meiner Streifzüge im Westen Indianer ganz verschiedener Stämme und auf meinen Reisen in andere Länder wiederholt Lagerplätze angeschlichen und die dort befindlichen Menschen belauscht habe. Dieser Angewohnheit verdanke ich viele meiner Erfolge, oft sogar auch das Leben. Wer es liest, denkt wohl nicht daran oder hat keinen Begriff davon, wie schwer und wie gefährlich ein solches Anschleichen ist. Und diese Schwierigkeit bezieht sich nicht nur auf die Anforderungen, welche dabei der körperlichen Gewandtheit, Kraft und Ausdauer gemacht werden, sondern auch und vor allen Dingen auf das geistige Geübtsein. Auch die unerlässliche Intelligenz und die Kenntnisse, welche man besitzen muss. Was nützt es mir, wenn ich ein Indianer-, Beduinen- oder Kurdenlager, eine sudanesische Seriba oder eine südamerikanische Gaucho-Stätte noch so meisterhaft zu beschleichen verstehe, aber der betreffenden Sprache nicht mächtig bin und also nicht erfahren kann, was gesprochen wird? Und meist ist gerade der Inhalt der Gespräche viel wichtiger als alles andere, was man dabei erfährt. Darum ist es stets mein erstes Bestreben gewesen, die Sprache der Menschen, mit denen ich es zu tun bekam, kennenzulernen. Winnetou beherrschte 16 Indianerdialekte und ist auch hierin mein hervorragendster Lehrer gewesen. Es ist mir später niemals vorgekommen, dass ich einen Lagerplatz beschlich, ohne zu verstehen, was auf demselben gesprochen wurde. Ich mochte ungefähr 10 Minuten auf dem Steine gelegen haben, als ich einen Posten rufen hörte. Darauf erfolgte die für mich sehr erwünschte Antwort.
Ende von Winnetou 1, Kapitel 6, Teil 1. Aufgenommen von Markus. München im Herbst 2006.